Guten Morgen. Letzten Sonntag bin ich hier vorne gesessen, fast inkognito sozusagen. Das ist jetzt vorbei. Heute habe ich einen Stehplatz. Das ist schön. Ich freue mich, Sie und euch zu sehen. Und Frank Diekmann hat am letzten Sonntag mir erzählt, ich wäre ein Verwalter Gottes, der eine sehr herausfordernde Tätigkeit hat. Da habe ich gedacht, Punkt getroffen. Aber er hat ja nicht nur mich angesprochen, sondern Sie alle. Und ich habe mich dann dabei gefragt, ja, was ist denn daran so herausfordernd? Und werde ich dem denn eigentlich gerecht? Natürlich möchte ich ein guter Verwalter sein. Möchte jemand von Ihnen kein guter Verwalter sein? Jemand, der mit Jesus unterwegs ist? Natürlich nicht. Also was bedeutet das denn? Und jeder, der sich gut kennt, hat da auch seine Fragen. Jeder weiß, wo er seine Untiefen hat, was bei ihm nicht klappt, immer noch nicht klappt oder wieder mal nicht so ist, wie er sich das selbst vorstellt. Wir haben ja auch alle Vorstellungen und Ansprüche an uns selbst. Was ist ein guter Verwalter? Was für ein Bild haben Sie von sich, wenn Sie an diesen großen Gott denken, mit dem Sie unterwegs sind? Ich habe da so manchmal meine Anfragen. Und natürlich jetzt gerade Beginn einer neuen Arbeit, für mich, für uns, da beschäftige ich mich intensiv damit. Was erwarten Sie denn von mir? Oder sollte ich mich fragen, was erwartet Gott von mir? Aber das kann sich ja jeder fragen. Und mir hat das sehr gut getan, Frank, was du gesagt hast. Natürlich wusste ich das. Natürlich ist das auch für Sie ein alter Hut. Gott ist treu, er ist groß. Und es kommt nicht darauf an, dass ich jetzt hier die dicke Wurst vom Teller kriege, ordentlich was reiße oder sonst was, sondern dass ich mich an ihn halte, dass ich treu bin, dass ich dranbleibe an diesem großen Herrn, weil er ja auch an mir dranbleibt. Und diese so bekannten Worte, die haben mich auch nochmal angesprochen. Ich hoffe, Sie ebenfalls, dass Gott mir ja sagt, und das gilt jetzt für Sie auch, ich habe doch, weil ich dein Heiland bin, das gute Werk, zu dem ich dich berufen habe, über das ich dich als meinen Verwalter gesetzt habe, ich habe das doch schon alles vorbereitet. Ich habe das angefangen. Und ich werde das auch zu einem guten Ende bringen. Mach dir mal keinen Kopf. Ja, er geht noch weiter, sagt, ich bewahre dein ganzes Herz, die Abgründe, die da drin sind, die Angst, das Misstrauen, das von so vielen schlechten Erfahrungen manchmal ganz klein gemacht wird. Dein Herz, deine Seele, sogar deinen Körper bewahre ich und ich schütze die, damit die unversehrt sind, bis ich einmal wiederkomme. Also entweder bis du zu mir kommst, biologische Lösung für uns, oder bis ich zu euch komme, die himmlische Lösung für alle. Ich halte dich, mach dir mal keinen Kopf. Und da dachte ich, was ist das für ein Vorrecht? Und als wir das gerade so gesungen haben, danke auch dafür nochmal. Dieser große und treue Gott, das hat mich gerade nochmal richtig angesprochen. So fange ich hier an. So mache ich weiter. So können wir hier leben. Das heißt, ich kann mich diesem Gott anvertrauen und ihr könnt das auch. Bedenkenlos. Das Problem jedoch, das ich habe, ist, ich gehe meistens von mir selber aus. Was ich kann, was ich drauf habe und was ich eben nicht kann, was bei mir nicht klappt. Und das prägt auch mein Gottesbild, nicht nur wie meine familiäre Situation war oder ist, sondern manchmal schaue ich gar nicht über meinen eigenen Tellerrand raus und ich sehe so viele Unmöglichkeiten. Deswegen habe ich gedacht, es ist doch mal nicht schlecht, wir gucken noch mal neu da drauf, nicht was wir für Möglichkeiten haben, sondern dass dieser Gott treu ist, dass das kein Spiel ist, dass wir mit ihm unterwegs sind, sondern dass er sagt, verlass dich auf mich, schau auf mich und du wirst sehen, wie ich wirklich bin. Also schauen wir noch mal genau hin. Ich habe eine der autorisierten Biografien zugrunde gelegt, Lukas-Evangelium 3, ganz merkwürdig, ja richtig irritierende Geschichten aus dieser Biografie schauen wir uns heute mal etwas an. Und ich habe die deswegen auch mal mit einem etwas irritierenden Titel versehen. Wer ist Jesus eigentlich? Eine Heulsoße oder sowas wie Rambo? Und wir haben die Texte aus dem Lukas-Evangelium, die dem zugrunde liegen, eben gelesen und gehört. Ich werde sie jetzt hier noch einmal zeigen. Beginnen wir einmal mit dem ersten Begriff. Da geht es um Jubel. Lukas 19, Abvers 36. Wir erleben jetzt hier diesen triumphalen Einzug von Jesus nach Jerusalem mit. Einer der ersten großen Flashmobs der damaligen Zeit, die haben das gehört, haben sich getroffen, versammelt, da war richtig was los. Die Menge tobt und jubelt. Du hast das auch sehr schön dediziert vorgelesen. Und sie haben allen Grund. Was dieser Jesus gemacht hat in den vergangenen knapp 3 Jahren, das haben sie so noch nie gehabt. Weder in der Tragweite noch in der Dichte der Ereignisse. Wo der hinkam, hat es geknallt und geraucht. Überall gab es unglaubliche Zustimmung. Es gab Wunderheilungen. Es gab Dinge, von denen die Israeliten immer gesprochen und geträumt hatten, die sie bei ihren Propheten lesen konnten. Und das wird plötzlich Wirklichkeit, 1:1. Und diese ganzen Prophezeiungen über den Messias, den Retter, die werden jetzt wahr. Und jeder hat sich in diesem Idol wiedergefunden. Und Idol, dieses lateinische Wort, sagt das ja schon, Bild, Bildnis. Ich mache mir ein Bild von irgendeinem, von einem Star, der genau das macht, was ich mir immer gewünscht habe. Mit dem kann ich mich identifizieren, das Abbild meiner Sehnsüchte. Und das macht es ja manchmal so schwierig, wenn in unserem Leben mit Gott die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen. Und dann entfällt vielen der Glaube und die Hoffnung. Und dann fragen sie sich, wie kann Jesus das zulassen? Ja, weil es darum geht, dass wir vielleicht Jesus immer mal wieder auf einen Thron setzen, als Idol bezeichnen, das er gar nicht sein will. Gepriesen sei der König. Was erwarten wir von einem König? Damals haben die Israeliten, als sie unbedingt einen haben wollten, vom Propheten gesagt gekriegt, Leute, seid vorsichtig. Schon mal was von Jus primae noctis gehört? Das Recht der ersten Nacht. Hatte der Bauer eine hübsche Tochter, die wollte heiraten. Wer durfte zuerst mit ihr ins Bett? Ja, natürlich der Stammesfürst, das Recht des Königs. Da hätte ich als Bräutigam einen Aufstand geprobt und hätte ich halt nicht mehr geheiratet, ganz einfach. Überlegt euch, wen ihr zum König macht und was ihr von dem erwartet, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Was verstehen wir unter Friede und Ehre? Und so haben die Leute Jesus auf den Thron gesetzt, als Idol. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, Jesus macht da scheinbar nicht mit. Ich lese nirgendwo in den Evangelien etwas darüber, dass Jesus begeistert von der Rampe in die Menge springt. Freut er sich nicht mit den Freunden? Weint er nicht mit den Weinenden? Hat er nicht oft gezeigt, dass er gerne feiert? Man hat ihn ja deswegen angeklagt, Fresser und Säufer. Lässt Jesus das völlig kalt, was er da erlebt? Interessant ist, dass er zwei diesem Jubelereignis überhaupt nicht entsprechende, gar nicht dazu passende Handlungen jetzt vollzieht. Lukas berichtet als nächstes von Tränen. Es ist völlig unvorstellbar, in einem solchen aufgeheizten Moment, wo alles jubelt, sich jeder freut, bricht Jesus in Tränen aus. Und er bricht nicht nur in Tränen aus, sondern er hat auch ganz schlimme Prophezeiungen über dieses Volk, das ihm dazu jubelt. Anstatt ihnen noch mehr zu geben und die Menge noch mehr aufzupeitschen und zu sagen, was er jetzt alles Gutes bringt und wie das jetzt so richtig losgeht mit der Verheißung und mit dem König, erzählt ja diese Dinge, die Sie hier vorne lesen, die wir vorhin im Text gehört haben. Schreckliche Zukunftsvision, die sich ja übrigens dann tatsächlich keine 40 Jahre später genauso erfüllt haben. Warum weint Jesus? Hier liegt ein Schlüssel für heute und deswegen komme ich gleich darauf zurück, weil um das besser verstehen zu können, schauen wir uns mal die zweite Reaktion, die ebenfalls so merkwürdig ist, an. Zorn. In christlichen Kreisen wird ja diese Begebenheit gerne zitiert. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, dass Christen ja auch mal so richtig auf den Putz hauen dürfen, dass sie sich auch wehren dürfen, wenn es mal eng wird. Jesus hat das schließlich auch mal gemacht. Der hat auch mal so richtig auf den Tisch gehaut, oder? Ich weiß nicht, wer von euch hat das nicht auch schon mal für sich in Anspruch genommen? Jesus ist nicht das Lämmlein, das da trägt, die Last der Welt, sondern der hat im Tempel auch mal so richtig Und in diesem Film von das Lukas-Evangelium, wo Jesus dann tatsächlich sowas macht und die ganzen Tauben und Viecher durch die Gegend fliegen, ich habe das immer sehr geliebt, diesen Abschnitt, wenn wir den so wo gezeigt haben. Aber ist das so einfach? Ist Jesus wirklich der Rambo, als man den hier verstehen könnte? Wenn wir nämlich mal genau hinschauen, stellen wir erstens fest, dieser Jesus war gar nicht mitten im Tempel, im eigentlichen Heiligtum. Da durften ja nur die Priester hin und Jesus war nicht ein Priester. Der durfte auch, wie die anderen israelischen Gläubigen, nur in die Vorhöfe. Und da muss es wohl der Vorhof der Heiden gewesen sein, weil, so schreibt die Bibel, da durften auch die Händler hin und damit die Geldwechsler. Und, erstaunlich genug, das war überhaupt kein Problem. Und das war auch für Jesus kein Problem, dass da Geld gewechselt wurde und Täubchen verkauft. Denn, wie sollten die Leute denn opfern, wenn sie die Opfertiere nicht auch kaufen konnten? Die kamen ja teilweise über zig Kilometer aus dem ganzen Land dann nach Jerusalem hoch. Da bringen sie mal so ein Schaf mit. Also hat man das vor Ort gekauft. Das war nicht das Problem, dass man da Geld wechseln konnte und Opfertiere kaufen. Um es ganz kurz zu machen, geht es darum, Jesus hat ein Programm entwickelt. In dem Moment, das ist ja jetzt die letzte Woche seines Lebens, er kommt zum Tempel, Sabbat, eine Woche später war er tot, Kreuzigung, und sagt, jetzt kommen wir zum Höhepunkt dessen, warum ich überhaupt gekommen bin. Der König, der Herr, kommt in sein Heiligtum, er kommt in den Tempel. Es gibt Propheten, es waren Maleachi und Sacharja, die haben davon gesprochen, dass der Herr in den Tempel kommt und es keine Händler mehr geben wird. Die Endzeit ist angebrochen. Jetzt geht's los. Also nicht die Kreuzigung ist der erste Höhepunkt. Der erste Höhepunkt ist tatsächlich, dass Jesus jetzt in den Tempel kommt. Er sagt nämlich so, nachdem ihr vorher gehört habt von mir, als man gefragt hat, bist du der Sohn Gottes? Und er sagt, ja, ich bin's. Jetzt demonstriert er das. Jetzt kommt er nach Hause. Jetzt kommt er in das Haus seines Vaters. Und damit sagt er, hier bin ich. Und ich bin der König. Und ich habe den Anspruch. Und jetzt beginnt das Ende aller Zeiten. Und es wird anders gehen, als ihr euch das vorstellt. Da hat noch niemand Karfreitag im Blick gehabt. Und deswegen ist das so entscheidend wichtig, dass Jesus jetzt deutlich macht, es geht um Anbetung. Es geht um Glaube, es geht um Lobpreis, um Treue, es geht um Frieden und Glauben. Und nicht um nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir haben ein Idol, einen Götzen, den wir auf den Thron setzen. Jetzt geht es um wirkliche Anbetung. Und genau das passiert nicht, sagt Jesus. So spricht Gott, der Gott Israels, der Herrscher der Welt, ändert euer Leben und Tun. Dann dürft ihr hier wohnen bleiben. Das sagt Jesaja, als dieses Wort Räuberhöhle in seinem Text Kapitel 7 auftaucht. Jesus zitiert das und sagt, ändert euer Leben. Hört auf mit eurem religiösen Mist, den ihr die ganze Zeit hier treibt. Ich kann eure Gottesdienste nicht mehr hören. Ihr macht einen Haufen Wirbel um das Heiligtum. Ihr kommt aber gar nicht selber von Herzen dahin. Ihr lehnt doch bei allem Betrieb um dieses Heiligtum ab. Im tiefsten eurer Herzen ab, dass ihr euch bekehrt, dass ihr euch unter diesen König legt. Ihr pflegt eure frommen, jahrtausendealte Traditionen. Und mit euren unreinen Herzen verunreinigt ihr die neue Welt, die ich hier und heute sichtbar für euch alle, jetzt bin ich im Tempel, aufrichten werde. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht aktuell bis heute? Ist das nicht tatsächlich so, dass wir mitunter bei allen Äußerlichkeiten, bei allem frommen Schein, bei allem, wo es um Religion geht, mehr die Form und das Gesetz im Blick haben und damit das Eigentliche des Glaubens konterkarieren? Dass wir das Gesetz gegen die Gnade stellen? Dass das Verhalten, das richtige Verhalten, gegen das Vertrauen, das wirkliche Vertrauen setzen, wo wir vielleicht Dinge tun, die eben nicht so opportun sind in einer Gemeinde. Wir haben gerade vorhin gehört von Geschwistern, die aus einem anderen oder teilweise aus einem anderen gemeindlichen Hintergrund kommen. Ich auch. Und was wir hier machen, ist anderswo nicht möglich. Oder andere machen Dinge, wo wir sagen, da müssen wir aber vorsichtig sein. Lieber richtig verhalten, als richtig vertrauen. Wo Regeln statt Hingabe das Entscheidende sind. Wo Leistung gegen Treue steht. Und da sind wir wieder am Anfang. Wo ich mich frage, wie bin ich ein guter Verwalter? Was bedeutet gut? Leistung? Dass ich ein Programm abarbeite, eine Liste abhake und dann hinterher höre, du guter und treuer Pastor, gehe ein zur Bank und hole dein Geld. Oder geht es um die Frage, bin ich treu? Auch da, wo ich schon wieder versagt habe. Weil wenn wir das tun, führt uns das letztlich in die Finsternis und nicht ins Licht. Und das bricht Gottes Herz. Hier liegt das eigentliche Problem, liebe Leute. Vieles sieht so gut aus, was wir machen und hört sich so vernünftig an. Und auf manche sind wir auch stolz und auf manches dürfen wir auch zu Recht stolz sein. Aber führt es uns dazu, dass unser Glaube, unser Vertrauen, unsere Treue vertieft wird? Führt es dazu, dass unser Leben freier und leichter wird, obwohl es ja nicht leicht ist und auch nie leicht sein wird? Und wo, wenn nicht hier, sollte Gott leidenschaftlich zornig werden, wenn seine gute Schöpfung, wir, uns mit etwas Vorläufigem zufrieden geben und nicht bis in den Tempel direkt vordringen, sondern draußen rumhandeln und diese Ersatzhandlungen als das Eigentliche betrachten. Und deswegen komme ich zurück zu diesen Tränen, die Jesus weint. Und das ist mir das Entscheidende für heute. Wenn wir das behalten, reicht es völlig. Hier zeigt es sich, wie Gott mit seinem Zorn umgeht. Dieser Zorn richtet sich gegen den Missbrauch dessen, was Gott uns geschenkt hat. Er richtet sich nicht gegen Menschen, weder damals noch heute. Gott ist überhaupt nicht gegen die, die gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das können wir uns hier in solchen Gemeinden manchmal kaum vorstellen. Wir sprechen ja von denen da draußen. Also ich finde, das hört sich schon ziemlich schlecht an. Also wie die wären, die da drin wären. Und als ich nicht Christ war, hat mir das am meisten gestunken, dass die Christen immer glauben, sie sind was Besseres. Und dann guckte ich mir ihre traurigen Veranstaltungen an und dachte, da bin ich lieber draußen. Da ist nämlich richtig lustig. Und da kann ich Gas geben. Bei euch darf man ja nichts. Gott liebt die, die gar nichts mit ihm zu tun haben und vor allem nichts zu tun haben wollen. Und er straft auch nicht seine Jünger, die gar nicht noch wirklich zur Anbetung, zum ganzen Vertrauen, zur ganzen Hingabe gefunden haben, die sich vielleicht wünschen und sagen irgendwie, es fehlt mir noch was und in meinem Leben ist noch mehr an dem, was mir Angst und Sorge macht, als an dem, wo ich sagen kann, ja, sieht nicht gut aus, aber ich bin auf der Seite des Siegers und er ist bei mir. Ich bin vielleicht kein guter Verwalter, aber das, was er mir gegeben hat, ein bisschen Glauben, ein bisschen Vertrauen, das halte ich und erlebe, wie er mir mehr dazu gibt. Nicht so wie links und nicht wie rechts, mit dem muss ich mich nicht vergleichen. Auch die liebt Jesus von Herzen und das macht er in dem deutlich, dass er da vorne steht, vor Jerusalem und weint. Und damit ist Jesus eben keine sentimentale Heulsuse, die außer einem heile, heile Segen Trostpflaster nichts zu bieten hat. Und dann auch gerne mal fünfe gerade sein lässt, wie wir das dann machen, wenn es nicht so richtig klappt. Ja, das mache ich da zum Beispiel ganz gerne. Lass ich fünfe gerade sein. Muss ja nicht so heiß essen, wie es gekocht wird. Und Jesus ist ja sowieso geduldig. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Gott wird zornig da, wo wir nur so tun, als ob. Und das führt uns nicht ins Licht. Das führt uns auf lange Sicht in die Finsternis. Und das ist das Schrecklichste für Gott. Der sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben und Licht haben sollt. Und Gott ist aber auch kein Rambo, der jetzt unter den Klängeln der Titelmelodie, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Alter Schwede, ich komme hinter dich. Sondern Gott sagt, weißt du da, was du dir eigentlich antust? Mit dem, was du dir da anschaust? Mit den Leuten, mit denen du da gerade unterwegs bist? Das macht mich nicht zornig, das bringt mir die Tränen ins Gesicht, weil ich es für dich anders möchte. Und deswegen sind das Tränen des Erbarmens. Gott ist der heilige Erbarmer. Lukas berichtet von einer Aussage Jesu ein bisschen vorher, die genau das Gleiche wiedergibt. Das heißt hier von Jesus, der sagt, Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügeln sammelt, aber du wolltest es nicht zulassen. Bitte, Jesus jammert hier nicht und er droht auch nicht. Er bittet, er lädt ein. Und er ist dann damals, in dem Moment hat er als König sein Reich eingenommen im Tempel und ist konsequent diesen Weg weitergegangen, damit diese Bitte von ihm, er hat sich kreuzigen lassen für uns. Er hat nicht gesagt, du musst die Suppe auslöffeln. Er hat gesagt, ich mach's für dich und bitte, bitte nimm's an, das schenke ich dir. Tu doch nicht länger so, als ob du mir vertraust. Vertrau mir wirklich. Und das kannst du nicht ausprobieren. Kinder kriegen kann man nicht ausprobieren. Verheiratet sein kann man nicht ausprobieren. Und mit Jesus unterwegs sein kann man vorher auch nicht theoretisch ausprobieren. Das musst du einfach machen. Und Jesus ist dann gegangen, hat seine Flügel ausgebreitet und mit den Flügeln haben sie ihn festgetackert. Also lädt er ein und sagt, bitte, das ist mein sehnlichster Wunsch an euch damals, ihr Israeliten um mich rum, ihr, die mir jetzt so einen coolen Empfang bereitet habt und ihr, die ihr heute auch mir nachfolgt. Bleibt nicht im Äußerlichen, bleibt nicht im Religiösen stehen, sondern lasst euch von mir sammeln, damit ich euch Frieden geben kann. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Ich möchte am Schluss zwei Fragen euch und Ihnen mitgeben und gleich eine Anregung damit verbinden. Ich möchte gleich beten und dazu einladen, dass jemand von Ihnen sagen kann, ja, ich nehme dieses Angebot, heute den Weg des Friedens zu finden, für mich an. Ich sage noch einmal neu oder zum ersten Mal ja und vertraue nochmal. Auch gerade in meiner schwierigen Situation oder es geht mir einfach gut und trotzdem muss das in meinem Leben den Ankerpunkt bieten. Die Frage 1 an diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind. Wo habt ihr diesen Frieden und diese Barmherzigkeit Gottes, die alles Verstehen übersteigen, die weit über alles unser menschliches Plan rausgehen? Wo habt ihr das schon mal erlebt? Bestimmt habt ihr das schon erlebt. Erinnert euch mal dran. Wo wart ihr wirklich ganz nah mit Jesus verbunden? Auch in einer schwierigen Situation habt durchhalten können, wart treu, wart gute Haushalter. Was ist die Frage jetzt, hat dazu geführt, dass das damals so war? Und was könntet ihr für euch umsetzen, dass das mehr zum normalen Lebensalltag als Nachfolger, als Verwalter Christi gehört? Also nicht die Ausnahme bleibt. So ein Highlight. Überleg das mal die nächsten Tage. Vielleicht ist da etwas, wo ihr dran gehen könnt. Und als konkrete Anregung deswegen, wir lernen ja auch in der Schule, durch Weitergeben von Lehre lernen wir selbst. Ihr könnt mal darum beten, dass ihr eure eigenen Erfahrungen mit dem Frieden Gottes an jemanden hier in der Gemeinde weitergeben könnt, der diesen Frieden noch nicht hat. Wenn ihr darüber nämlich mal was erzählen müsst, wird euch viel schneller klar, wie das selbst auch nochmal zu erreichen ist. Betet darum, dass es jemanden gibt, dem ihr das zeigen könnt, wie ihr das gemacht habt und ihr das macht, euch auf Jesus zu verlassen. Und dann betet nicht nur, sondern dann geht auch mal los und spricht jemand an. Und die zweite Gruppe, vielleicht kennt jemand diesen Frieden noch nicht. Ist nicht schlimm, aber schade. Vielleicht darum beten, dass es jemand gibt, der ihm ganz persönlich dabei hilft, dem man sich anvertrauen kann, hör mal, bei mir sieht es so und so aus Und dieser Friede, von dem ich hier sicher öfter schon gehört habe, ich bin ja nicht der Erste, der darüber spricht, den habe ich noch nicht. Kannst du mir dabei helfen? Geht mal aufeinander zu, betet drum und geht aufeinander zu. Das wird euch weiterbringen und du bist als Gemeinde sowieso. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist der Heiland, der König. Und wir wollen gute Verwalter sein. Wir möchten Menschen sein, die von dir ein Lob bekommen, die du aufnimmst, die du willkommen heißt und die jetzt schon mit ihren Gaben sich entfalten und gut leben können. Ich möchte uns vor dich bringen als Menschen, die dich kennen, denen du noch unbekannt oder wenig bekannt bist. Begegne unseren Herzen und hilf uns, dieses Ja jetzt in diesem Moment noch einmal zu erneuern oder einmal zuerst zu sagen, ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben und ich mache mich auf den Weg, diesen Frieden weiterzugeben, nach diesem Frieden mit anderen zu suchen. So segne du. Amen.